Ja, ihr Lieben, vielen Dank für die Anleitung in den Lobpreis und vor allem für die große Challenge, sogar zweistimmig. Hut ab. Man merkt, ihr kommt so langsam immer weiter rein. Heute zum ersten Mal mit dir, Isabella. Seid ihr, glaube ich, zum vierten Mal so am Spielen, auch mit Schlagzeug. Vielen, vielen Dank. Aber auch Marianne und Helmut, euch vielen Dank so für das heitere Teilen eurer Love Story. Und so für dieses Wunder einfach wirklich zu erleben, Herr, in meiner großen Not, was hast du vor, wie der Herr euch schlussendlich auch zusammenführt, dies im Kontext, dir, Herr, ist nichts unmöglich. Also vielen Dank. Ihr Lieben, letzten Sonntag haben wir uns beschäftigt mit der Jahreslosung und wir haben sie gehört, sogar in vielen Sprachen, auf Philippinisch, wir haben sie auf Türkisch, auf Rumänisch, auf Spanisch, ich weiß nicht, auf welcher Sprache, Französisch. Wir hätten sie auch noch hören können auf Polnisch, auf Russisch, auf Kasachisch. Wir haben so einiges zu bieten. Viele Sprachen in unserer Gemeinde. Wir sind einfach tatsächlich breit aufgestellt. Aber jede Sprache sagte das Gleiche. Nämlich den Vers aus der Jahreslosung, 1. Korinther 16, Vers 14. Und die heißt wie? Hallo? Wart ihr letzten Sonntag nicht da? Genau. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist schon ein markiger Ausspruch, gell? Alles, wirklich alles, nicht nur ein bisschen, nicht 99%, sondern wirklich alles, was ihr tut, das soll wie passieren? In Liebe. Und wir haben uns mit dem Thema beschäftigt und ganz schnell gemerkt, können wir gar nicht. So sehr wir es uns vornehmen, wir scheitern. Jeder, der es ernsthaft versucht hat, merkt, ich kriege es alleine nicht hin. Und dann sagt die Bibel, gut, dass du es erkennst, denn ich, Jesus, will dir dabei helfen. Und wir haben uns so in den ersten Korintherbrief reingewagt und so Stück um Stück mal durchgenommen, was der Herr uns da eigentlich sagen möchte und festgestellt, die Liebe zieht sich komplett durch den Korintherbrief und sie kriegt ein Highlight. Ein Kapitel ist dabei ganz groß. 1. Korinther 13. Das hohe Lied der Liebe, ruft Marianne rein. Genau so. Und auf einmal sagt Paulus, liebe Leute, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Ihr könnt in Sprachen reden, prophetisch reden, kannst all dein Hab und Gut, sogar dein Leben geben. Aber wenn es nicht in Liebe passiert, ist es sinnlos. Er sagt, all dein Tun muss von dieser Liebe geprägt sein, denn dann hat es wirkliche Auswirkungen. Und er beschreibt auf so schöne Art und Weise, wie diese Liebe eigentlich ist. Sie beneidet nicht, sie ist langmütig, sie ist sanft, sie sucht nicht das Ihre und viele weitere dieser Punkte. Und am Ende von 1. Korinther 13, haben wir auch letztes Mal gehört, sagt Paulus, bau dein Leben auf drei Säulen. Am Ende, sagt er nämlich, bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Liebe davon ist das Größte. Am Dienstag war ich bei dir, Gertrud, und hatte dich gebeten, wieder das Losungskärtchen für die Gemeinde zu ziehen. Und sie kriegt immer ihren Platz, auch später wieder hier unterm Kreuz, wo wir sagen, ja, wir haben die Jahreslosung, die kann so ein Fokus einfach sein, aber dieses Segenskärtchen soll uns einfach auch so begleiten in diesem Jahr. Und Gertrud zieht die Karte, liest sie vor und sagt, alles ist dem möglich, dem, der glaubt. Und Ludmilla saß mit dabei und wir drei saßen, boah, was für ein Zuspruch. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du hörst, alles ist möglich, dem, der glaubt, was macht es mit dir? Gänsehaut. Wirklich Gänsehaut. Und man denkt auf einmal so, boah, der Horizont geht immer weiter auf. Alles ist möglich, dem, der glaubt. Und mir ging es genauso Gänsehaut, wo ich gedacht habe, Herr, wir stehen am Anfang des Jahres, ich weiß nicht, was du vorhast mit der Gemeinde. Aber wenn alles möglich ist, dann kann Gemeinde wachsen, nach innen wie nach außen. Sie kann stark werden, Wunder können passieren. Eine enorme Strahlkraft nach draußen in diese Stadt hinein. Alles ist möglich, dem, der glaubt. Grenzenlos. Und auf einmal merkst du, in der Gemeinde kann viel passieren, aber auch in deinem und meinem Leben. Also egal, wo du gerade stehst, wie ausweglos die Situation. Und du sagst, solange ist nichts passiert. Vielleicht ist die Antwort kurz davor. Alles ist möglich. Aber vielleicht geht's dir auch, und da bin ich auch manchmal empfänglich für, aber. Und auf einmal merkst du, wie Zweifel an die Herzenstür klopft. Tja, und wo war das dann in der Vergangenheit? Wo ist denn dein Glaube? Wie kraftvoll ist er? Gehen die Muckis nach oben oder hängen sie nur noch schlaff nach unten? Und wir merken auf einmal, Glaube und Zweifel hängt oft so nah beieinander. Und wem es auch so ging, ist in dem Kontext die Jünger und ein Vater, der seinen Sohn zu Jesus bringt und nur noch hofft, Herr, hilfst du mir? Und wir wollen mal reingucken in diesen Kontext, in diese Bibelstelle, wo diese Losung rauskommt. Also, wir müssen uns die Situation so vorstellen, Markus 9. Jesus geht mit drei seiner Jünger, und zwar ist es Petrus, Jakobus und Johannes, auf einen hohen Berg. Und oben auf diesem hohen Berg passiert etwas Gigantisches. Jesus wird vor ihren Augen verwandelt. Und da heißt es, Jesu Kleider wurden glänzend, weißer wie Schnee. Und es erschien in Elia und Mose, und sie redeten mit Jesus. Also auf unerklärliche Art und Weise offenbart auf einmal Jesus einen Teil seiner Herrlichkeit, öffnet den Himmel und die drei Jünger dürfen es miterleben. Wie auf einmal Jesus in all der Herrlichkeit dasteht und mit Mose und Elia spricht. Und auf einmal geht die Situation weiter, eine Wolke kommt, hüllt sie komplett ein und aus der Wolke spricht Gott. Und er sagt, dies ist mein Sohn, den ich so sehr liebe. Und was sagt er weiter? Auf ihn hört. Und das ganze Szenario ist zu Ende. Müsst ihr euch mal vorstellen, wenn ihr das erleben würdet und Jesus geht mit seinen drei Jüngern wieder zurück und sagt, bitte redet darüber nicht, erst wenn ich von den Toten wieder auferstehe. Also ein unvorstellbar heiliger Moment und sie gehen den Berg wieder runter und unten auf einmal was völlig anderes, Tumult. Riesenvolksmenge, die Jünger mittendrin, die Pharisäer streiten und Jesus geht auf einmal rein und sagt, hey, yo, Leute, was ist los? Warum streitet er? Und wir lesen mal den gesamten Abschnitt ab Vers 14. Und als Jesus zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge und um sie her die ganzen Schriftgelehrten, die sich mit ihnen stritten. Und die ganze Volksmenge geriet sogleich in Bewegung, als sie sah, dass Jesus kam, und sie liefen alle zu ihm und begrüßten ihn. Und Jesus fragte die Schriftgelehrten, was streitet ihr mit ihnen? Und einer aus der Menge, ich stelle mir das manchmal so vor, Riesenaufregung, Jesus kommt, legt den Finger in die Wunde, keiner traut sich was zu sagen. Aber einer schon, und das ist ein Vater, der mit seinem Sohn kam, und da sagt er, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, er hat einen sprachlosen Geist, und wo immer er ihn ergreift, da wirft er ihn nieder und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird ganz starr. Und ich habe zu deinen Jüngern gesagt, sie sollten ihn doch austreiben, aber sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihm und sprach, Jesus, ach ihr Ungläubigen, wie lange soll ich eigentlich noch bei euch sein? Wie lange, hört mal hin, soll ich euch noch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten den Jungen zu ihm und der Geist sah Jesus und sobald er ihn sah, zerrte er ihn, er fiel auf die Erde, er wälzte sich und schäumte. Und er fragte Jesus, sein Vater, mitten in all dieser Aufregung, wie lange geht's dir eigentlich schon so? Und er sprach von Kindheit an. Das ist mein einziger Sohn, den ich habe. Und er hat ihn oft ins Feuer geworfen und ins Wasser, jedes Mal mit dem Versuch, ihn umzubringen. Aber wenn du, Jesus, etwas kannst, wenn du etwas kannst, so erbarme dich und hilf uns. Jesus aber sprach, wenn du kannst, alles ist möglich, dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und er sprach, ich glaube, Herr, aber hilf meinem Unglauben. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus und komm nie wieder in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihn heftig und er fuhr aus und er wurde wie tot, lag einfach nur da, sodass viele Leute sagen, jetzt ist er gestorben. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn wieder auf und er stand auf. Und als er in das Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, Jesus, wieso konnten wir ihn eigentlich nicht austreiben? Und er sprach, diese Art, die kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet. Boah. wie powervoll und dicht dieses Kapitel ist. Und wir merken, mitten in all der Aufregung finden Gespräche statt. Jesus konfrontiert die Schriftgelehrten. Aber er nimmt sich auch Zeit für diesen Vater. Er offenbart seine Allmacht. Und ich finde, jede dieser Situationen, die spricht genau in dein und mein Leben hinein. Und wir wollen einfach mal gucken, was dieses Kapitel uns heute sagen möchte. Und ihr werdet später sehen, wie emporgehoben du rausgehen wirst mit einem Glauben, vielleicht sogar der Berge versetzen kann. Also wir tauchen mal ein in diese Gespräche. Jesus kommt und auf einmal ist der Blick weg von all der Not hin zu ihm und sie gehen hin und sagen, hey Jesus, du musst uns unbedingt helfen. Er schlichtet den Streit und geht sofort in die Situation rein. Und er fängt an, zu seinen Jüngern, aber auch zu all den anderen zu sagen, die ja Jesus schon lange kannten, von all seinem Wirken. Und er tadelt sie und sagt, hey, ihr Ungläubigen. Und ich habe immer wieder gedacht, Jesus, jetzt mal locker bleiben. Also so hart redest du vielleicht mit mir, ihr Ungläubigen? Früher habe ich das so verstanden, dass er hier mich so ermahnt. Heute verstehe ich, er sagt, Markus, wie lange noch? Wann willst du endlich verstehen, wie gut ich es mit dir meine? So dieses liebevolle Wachrütteln, hey, ihr Ungläubigen. Und wenn man den anderen im Urtext mal schaut, kann man dieses Ungläubige noch übersetzen mit einem Nichtvertrauen. Er sagt also nichts anderes aus als, wieso vertraust du mir nicht? Oder ihr alle, ihr habt so viele Wunder erlebt. Wenn wir die Kapitel davor sehen, Speisung der 5000, Speisung der 4000, Jünger in Seenot, Jesus kommt, stillt den Sturm, Heilung von Blinden, von Lahmen und so weiter. Wunder um Wunder. Und er sagt, wieso vertraut ihr mir immer noch nicht? Und auf einmal kann ich Jesu Not verstehen. Wo er sagt, Leute, ich bin die ganze Zeit bei euch. Ich zeige euch, das Reich Gottes ist mitten unter euch gekommen. Ich bin der Sohn. Wie lange muss ich euch noch ertragen? Wie lange muss es noch dauern, bis ihr endlich anfangt zu glauben? Jetzt machen wir den Blick zu uns. Ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht. Sagt Jesus das auch vielleicht zu dir? Ich habe immer wieder, und du vielleicht auch, Situationen, da, boah, erweist sich Gott so stark. Und du denkst, ja, unvorstellbar. Und dann passiert kurze Zeit später eine neue Situation. Und man hat Angst und sagt, Jesus, wirst du mir auch wieder helfen? Kennst du das? Wir hatten hier schon mal die Stelle, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dieses Nichtvergessen all seiner Wunder hilft dir, auch in einer neuen Situation wieder zu glauben. Aber manchmal merken wir, dieses Glauben und dieses Zweifeln ist oft so nah beieinander. Und Jesus sagt es auch zu dir. Entscheide dich wieder neu zu glauben. Kennst du das? Wie lange muss ich also noch bei euch bleiben, wenn ich mir mal die Bibel anschaue und sage, wie oft beschreibt sie Kleinglauben, Unglauben und diese Dinge, dann sehen wir immer wieder an ganz markanten Stellen. Eine, die dir vielleicht sofort einfällt, ist Petrus auf dem Wasser. Ne? Also wieder Seenotsituation, Riesenunruhe. Jesus kommt und er fragt, Jesus, bist du's? Er sagt, ja, ich bin's. Und er sagt, komm raus. Und Petrus verlässt das Boot und läuft auf dem Wasser. Er schaut nur auf seinen Jesus und Wunder passieren. Alles ist möglich, dem der glaubt, sogar auf den Fluten laufen. Und was passiert? Der Zweifel wieder da, er schaut auf die Umstände, sieht die Wellen und er säuft ab. Sie sitzen wieder im Boot und was sagt Jesus? Du Kleingläubiger. Mit anderen Worten, warum hast du weggeschaut von mir? Also wir sehen immer wieder Glaube und Zweifel, aber auch diese Macht des Glaubens. Was wir aber auch von diesem Petrus lernen können, er geht permanent zu Jesus. Oft ist es doch bei uns so, wir zweifeln, Glaube wird schwach und wir gehen von Jesus weg. Wir grämen uns und richten uns irgendwie ein auf einen so einen Larifari, schwachen Glauben. Aber Petrus macht es genau nicht. Er sieht Jesus, sagt, okay, Herr, rufe mich zu dir, dann komme ich. Er geht auf dem Wasser zu Jesus. Er erlebt das Wunder, dass der Glaube wirklich trägt. Er sieht auf die Umstände, säuft ab. Und er lässt sich nicht fallen und ertrinkt, sondern auch in der größten Not geht er zu Jesus. Und er sagt, bitte Herr, hilf mir. Natürlich kommt Jesus, hilft ihm wieder raus und sie gehen in sichere, der Sturm legt sich. Also egal in welcher Situation, die Bibelstelle lehrt uns, geh immer zu Jesus. In diesem großen Wunder mit vollem Tatendrang und sag, ja Herr, ich traue dir alles zu, aber auch gerade in der größten Not, wo du sagst, ich ertrinke, ich bin so voll von diesen negativen Umständen, Herr, bitte hilf mir aus den Fluten. Er hilft. Das ist also damit gemeint, mit diesem, ihr Ungläubigen und so weiter. Wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr endlich aufhört mit Nichtvertrauen, mit Unglauben? Hör auf mit Nichtglauben, sagt die Bibel. Jesu Absicht ist es also, deinen und meinen Glauben stark zu machen. Weil er weiß, dass dieser Glaube, der stark ist und so fokussiert ist, alles verändern kann. Diesem Glauben ist nichts unmöglich. Und jetzt geh einfach mal in dein Herz hinein und sag, hey, an welchem Punkt habe ich für mich abgespeichert, Jesus, damit werde ich wahrscheinlich alt werden müssen. Traue ich dir nicht mehr zu. Vielleicht möchte er genau diese Stelle aufpolieren und sagen, ich will dir zeigen, was möglich ist, weil ich dich liebe. Er will also, dass Glaubensmuskeln wachsen. Und Paulus sagt an anderer Stelle im Hebräerbrief, so wie Petrus es erlebt hat, auf Jesus zu gucken, sagt er in Hebräer 12, Vers 2, wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, als auf Jesus alleine. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Dieses nicht nach links und rechts schauen ist Ablenkung, was unseren Glauben wieder schwach machen möchte. Er sagt, unser Glaube soll sich nur auf ihn ausrichten, dann werden wir es erleben. An anderer Stelle sagt er aber auch, ich bin der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Ich bin dabei. Und er ist wirklich dran, in den Höhen und vor allem in den Tiefen unseres Lebens, dass diese Glaubensmuskeln stark werden. Macht er. Das ist die Absicht. Der Vater spricht also zurück zur Geschichte. Von Kindheit an geht es ihm so schlecht. Er hat ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, hat immer wieder versucht, meinen Sohn umzubringen. Aber wenn du, Jesus, kannst, dann hilf mir, erbarm dich. Und ich finde es so schön, dieser Typ ist wahrscheinlich noch nicht mal gläubig. Er hat aber von Jesus gehört. Und in dieser größten Not, da klammert man sich an jeden Strohhalm und er geht hin und sagt, wenn du kannst, dann hilf. Jesus sagt, natürlich kann ich, ich bin. Nein, sagt er nicht. Er sagt, fang an zu glauben, dass ich der bin, der gesandt wurde, um dich zu retten in letzter Konsequenz. Wenn du kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Ihr Lieben, und ich möchte da mit einer Stelle oder da mal ein bisschen tiefer reingehen. Als ich die Stelle früher als junger Christ gelesen habe, dachte ich immer wieder, oha, es hängt also an meinem Glauben. Aber was, wenn ich Zweifel habe und dieser Glaube nicht hundertprozentig ist? Oder wenn ich ihn überhaupt gar nicht aufbringe, was dann? Hilft Gott mir dann nicht? Und vielen Christen geht es so. Immer wieder erlebe ich genau das in der Seelsorge, dass diese Stelle aus dem Kontext gezogen wird oder falsch ausgelegt. Ne? Viele lesen, wenn ich genug Glauben habe, dann passiert etwas. Also mit zwei Sachen vielleicht kurz eingestiegen. Manche Leute sagen, okay, ich muss die Bibel lesen wie eine Bedienungsanleitung, damit ich genau verstehe, was ich machen muss, damit der Glaube reicht, damit etwas passiert. Und dann kommen so Fragen wie, wer muss eigentlich glauben? Der betet oder der Kranke, damit Heilung passiert? Streitfrage. Oder was muss geglaubt werden? Dass der Kranke unmittelbar heil wird oder vielleicht erst später heil wird? Oder ist der Glaube überhaupt rein genug? Muss ich erst mühsam durch Bußgebete durch, um qualifiziert genug zu sein? Was kann vielleicht die Heilung hindern? Merkt er, wie schwierig es auf einmal wird? Wenn ich auf einmal merke, ich lese die Bibel wie eine Bedienungsanleitung, dann habe ich es weit gefehlt. Aber manche machen es, weil man natürlich auf der Suche ist, warum passiert es nicht? Und sie laufen genau da in die Irre. Ein zweiter Ansatz ist, ich muss 100% Glauben haben, da darf nicht ein Hauch von Zweifel sein. Jakobus 1 wird dann oft so mit reingenommen. Wer um Weisheit bittet, der muss glauben, dass ihm gegeben wird und soll nicht zweifeln. Ist richtig, ja, aber hier sagen sie, okay, ich darf nicht einen Hauch von Zweifel haben, sonst wird das Gebet nicht erhört. Und merkt ihr, aus beiden Sachen entsteht enormer Druck. Der eine, der sagt, ich will alles richtig machen, verliert komplett die Beziehung außer Augen. Und der andere, der sagt, ich will alles zu 100% erfüllen, der schaut nur auf sich selbst. Und beide verlieren Jesus aus dem Blick. Kennst du das auch? Mal ganz ehrlich. Und Jesus sagt auf einmal, hey, mir geht es um die Beziehung. Es geht hier um Vertrauen, dass du mich im Blick behältst. Und darauf wollen wir ein bisschen weiter reingehen. Also, unser Glaube ist keine seelische Kraft, kein Anstrengen, kein Überzeugtsein von, sondern in erster Linie ist es Beziehung. Und Jesus sagt, alles ist dem möglich, dem der glaubt, der mit mir in Beziehung steht. Und ihr Lieben, dieses in Beziehung stehen hat mich komplett aus diesen Sachen befreit. Und ich möchte, dass du heute hier rausgehst und genauso das erleben darfst. Dass du einfach sagen kannst, Jesus kam auf diese Welt, um dich und mich zu retten. Er hat die Beziehung wieder hingestellt und er sagt, aus der Liebe zu dir bitte ich dich, komm zu mir, bau Kontakt auf, lerne von mir. Und indem wie ich Beziehung zu ihm baue und immer wieder erlebe, dass er es gut mit mir meint, baut sich auf einmal Glaube auf. Und was klein anfängt, wird auf einmal immer größer und belastbarer. An anderer Stelle sagen die Jünger zu Jesus, mehre uns den Glauben. Und Jesus sagt, nein, es geht nicht auf die Menge an, denn selbst wenn er so klein wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr hier gar nicht sehen, könntet ihr sagen, der Berg soll sich versetzen. Es kommt nicht auf die Größe an. Es kommt darauf an, vertraust du mir? Fängst du an, in dieser Beziehung wieder ganze Sache zu machen? Dann reicht das und es passiert Großes. Und wie aus diesem kleinen Senfkorn eine riesen Senfstaude wird, so belohne ich deinen Glauben. Investier das Kleine und du wirst sehen, was ich daraus machen werde. Merkt ihr, es geht absolut um Beziehung. Als Jesus auf diese Welt kam, rief er aus, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße, kehrt um und glaubt im Evangelium. Er stellt sich da als der Messias und er ruft in die Nachfolge. Und er sagt, in dem Moment, wo du Ja gesagt hast zu Jesus, bist du eine neue Schöpfung, bist lebendig gemacht durch den Heiligen Geist. Und du kannst auf einmal seine Stimme hören. Und er sagt, ab diesem Zeitpunkt möchte ich dir meine Liebe zeigen, mit der wir ja auch rausgehen sollen. Paulus sagt es an einer Stelle so krass, das Abbild absoluter Beziehung in Galater 2, Vers 20. Er sagt, darum lebe jetzt nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Denn mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Da sagt Jesus, ich habe alles von dir empfangen, ich gebe mich dir zurück und ich bitte dich, lebe du. Alles, was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben. Jesus, du bist hier. Und jemand, der so anfängt zu glauben, der darf das erleben. Ich hatte zum Beispiel einmal eine Situation, Erich, vielleicht erinnerst du dich, wir waren vor Jahren bei einer kranken Schwester, krebskrank, und sie hat geglaubt um Heilung. Und wir sind hin, wir haben Abendmahl gefeiert, wir haben ihr die Hände aufgelegt, wir haben sie gesalbt, wir haben für Heilung gebetet. Wenige Tage später starb sie. Ich habe gerungen. War mein Glaube zu wenig? Das war dieser Kampf. Später sagt mir der Herr Markus, ich habe euer Gebet erhört. Nur habe ich ihr das ewige Heil geschenkt und nicht das kurze Heil hier auf Erden. Ich habe auf einmal gemerkt, wow, Herr. Es geht also nicht darum, was mein Wille ist für die jeweiligen Situationen und da muss ich mich anstrengen, sondern aus dieser Beziehung heraus kann ich sagen, Jesus, dein Wille soll geschehen. Und heute bete ich genauso für Heilung. Aber immer wieder weiß ich aus diesem Vertrauensverhältnis, du hast das Allerbeste vor. Und mit dieser segnenden Hand bete ich. Jesus, egal wie du es führst, unterm Strich, alle Dinge müssen zum Besten dienen. Und es wird so. Manchmal spontan, manchmal über einen langen Zeitraum, manchmal verherrlicht sich der Herr, weil er Situationen noch längere Zeit hält und an Geduld an uns arbeitet. Jemand, der ein großes Vorbild für mich war, als ich junger Christ war, ist Abraham. Wir lesen 1. Mose 15 als erstes, dass Abraham Gott glaubte. Oft lesen wir in der Bibel, er ist der Vater des Glaubens. Und warum? Weil Gott zu ihm spricht und er es einfach macht. Wir lesen in Römer 4, Vers 20, Abraham zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern er wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Manchmal denke ich mir, er sagt, okay Gott, du hast es gesagt, ich vertraue darauf. Und dieser Glaube, Er hat den Herrn unvorstellbar. Und wir wissen auch, dass Abraham Bockmist gebaut hat, viele Fehler hatte. Und trotzdem rechnet er immer fest damit, dass das, was Gott sagt, gilt und auch zur Umsetzung kommt. Wir gehen wieder zurück zu diesem, wie kann ich denn eigentlich dann stark glauben? Und wenn wir das Kapitel weiterlesen nach Markus 9, sehen wir, der Junge ist also wieder geheilt, alles ist wieder super, die Volksmenge hat sich aufgelöst und die Jünger gehen mit Jesu nach Kapernaum und unterwegs passiert Folgendes. Sie tauschen sich aus, wer denn eigentlich der Größte von ihnen sei. Und Jesus weiß es natürlich, aber er konfrontiert sie und sagt, was habt ihr eigentlich unterwegs geredet? Großes Schweigen. Keiner wird gern ertappt. Und Jesus sagt, ich weiß, was ihr gedacht und geredet habt, wer eigentlich der Größte ist. Und er sagt, derjenige ist der Größte, der größte Diener ist. Und er nahm dann ein Kind mit hinzu und sagte, wer eins dieser Kinder aufnimmt, der hat mich aufgenommen. Also wenn du wirklich groß sein willst, dann werde wie Jesus, fang an zu dienen. Unterm Strich total die Ego-Keule. Ne? Sie erleben, Jesus tadelt sie, ihr Kleingläubigen, das große Wunder passiert und später sagen sie wieder, wer ist eigentlich der Größte? Wenn ich mich das frage, bin ich mir selbst der Nächste. Passiert. Aber dann darf ich wieder aufwachen und sagen, Jesus, darum geht's eigentlich gar nicht. Es geht darum, dass du dich verherrlichst und dass du den Menschen hilfst. Welche Haltung steht dahinter? Es ist die Demut. Und je mehr ich mich da in dieser Demut übe, desto mehr wirst du sehen, wie Glaube immer stärker wird und Gott sich durch dich verherrlicht. In Markus 3,35 heißt es, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester, sagt Jesus. Derjenige, der den Willen Gottes tut. Oder liebt ihr mich, heißt es in Johannes 14, Vers 15, dann halte meine Gebote. Im Umkehrschluss, wenn du Gottes Wort glaubst und vertraust, bist du einer, der ihn liebt. Und Liebe ist nie Bedienungsanleitung, das ist immer Beziehung. Und wenn wir jetzt anfangen, in dieser Liebesbeziehung weiter zu wachsen und sagen, Jesus, dein Wille soll geschehen, in meinem Leben wie in dem Leben meines Bruders und Schwesters, kann ich auf einmal anfangen zu glauben, Jesus, alles ist möglich. Ich kann also mit voller Überzeugung beten, Herr, bitte rette diese Ehe. Herr, hol den zurück, der sich vom Glauben abgewendet hat. Gib mir die richtigen Worte für. Jesus, du siehst die Not, ich lege Hände auf im Vertrauen auf dich, weil du ein guter Vater bist. Und auf einmal bin ich losgelöst von meinem, ich müsste stark sein und aller Welt zeigen, wie groß mein Glaube, weil Wunder passieren. Auf einmal ist das alles gar nicht mehr im Blick, sondern Jesus, ich will, dass deine Retterliebe die Menschen erreicht. Merkst du, wie schön es auf einmal wird? Wir lernen aus dieser Geschichte, aber auch aus Petrus, wie wichtig es ist, den Blick einfach auf Jesus zu richten. Und er zeigt uns auf dem Wunder, wie beim Absaufen, richte dein Blick immer auf ihn. Und du wirst erleben, Glaube wird stärker. Vielleicht erinnert ihr euch noch, vor wenigen Wochen hatten wir hier auch gesagt, Gott will, dass dein Glaube stark wird, so lässt er sogar Prüfungen in deinem Leben zu, weil er zum Ziel hat, dass du an nichts Mangel hast. Gott hat gesagt, wenn ich meinen Sohn schon zu euch sende, werde ich euch irgendwas anderes vorenthalten? Nein, mit meinem Sohn werde ich euch alles geben. Darum fangt an zu glauben. Ihr Lieben, und das wollen wir genauso mitnehmen, neben der Jahreslosung, alles, was ihr tut, tut in Liebe, wie alles ist dem möglich, dem der glaubt. Und beides hat so einen Absolutheitsanspruch. Beides fängt mit alles an. Alles tut in Liebe, alles ist möglich, dem der glaubt. Und ich möchte dich jetzt einfach ermutigen, wir hören gleich ein Lied. Es ist von, wie heißt sie, Lauren Daigle oder irgendwie so, gell? You Say, kennt man das auf Englisch, ihr singt es auf Deutsch. Und da sieht man zum Beispiel eine Person, die mit sich selber so am Ringen ist. Bin ich es eigentlich wert, geliebt zu werden? Stimmt es, was du aussagst oder was ich hier am Ringen habe? Ich weiß nicht, was heute dein Thema ist, aber du darfst einfach sagen, Jesus, ich danke dir, dass dein Wort Gesetz ist. Dann kannst du sagen, Amen dazu. So wie Abraham. Er hat gesagt, Jesus, du hast gesprochen und ich nehme es an. So wird es werden. Wenn du mit dir selber dieses Ringen hast, dann hab keine Angst. Es ist nicht deine Glaubensleistung. Es ist nur ein Anfang, wieder neu zu vertrauen. Ein Anfang, neu zu vertrauen, indem du Beziehungen baust. Und dann wirst du merken, aus dieser Beziehung heraus erwächst Glaube. Ein Senfkorn genügt. Es fängt an und es wächst. Amen.